Morgen miteinander. Wir wollen diese Serie miteinander starten, heute am ersten Advent. Und ich lese hier, in dieser Adventserie blicken wir auf das Kommen Jesu, das göttliche Licht, das Finsternis durchbricht, Hoffnung schenkt und befreit. Das sind tolle Stichworte, die genau zutreffen auf unsere erste Predigt in dieser Serie, das leitende Licht. Und ein Licht, das leitet, das setzt ja irgendwie eine Bewegung voraus. Sonst wäre es einfach ein leuchtendes Licht, ein strahlendes Licht. Aber ein leitendes Licht, das führt in einer Bewegung. Und so wollen wir diese erste Predigt überschreiben mit unterwegs sein, unterwegs zu einem Ziel, zu Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und wir wollen heute Morgen dieses Unterwegssein auch ein bisschen miteinander anschauen. Ich habe drei Punkte dazu aufgeschrieben, zuerst einmal allgemein zum Unterwegssein. Und dann so oft, wenn wir unterwegs sind, kommen Irritationen, Störungen, die uns irgendwie in unserer Bewegung innehalten lassen, stutzig machen. Das passt irgendwie nicht. Das gehört nicht zu meiner Richtung. Was soll das? Und dann aber auch als letzter Punkt, als Zielpunkt, Freude. Wir haben vorhin gesungen, freue dich, Zion. Und diese Freude darf durchklingen durch den ganzen Advent und überhaupt durchs ganze Jahr. An Weihnachten ist Jesus Christus zu uns gekommen. Nicht einfach als eine kurze Arztvisite, mal so eben nebenbei. Nein, er ist da, heute Morgen. Und er hat sich uns gleich gemacht. Er versteht dich heute Morgen ganz genau. Er weiß, wie du dich fühlst. Er kennt, wie es sich anfühlt, verletzt zu sein, zurückgestoßen. Er weiß aber auch, wenn man sich freut und Gemeinschaft pflegt, wie heute Morgen. Und es ist mein Wunsch, dass du dich innerlich öffnest und diesen Jesus Christus heute Morgen zu dir sprechen lässt, auf dem Unterwegsein zu ihm hin. Er hat uns eine wunderbare Einladung gegeben mit Weihnachten. Die Engel haben den Hirten verkündet, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Da haben wir wieder die Freude, dass für alle, dass für das ganze Volk sein wird. Die Begründung dieser Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, Jesus Christus. Und so folgen wir den Spuren, dem Unterwegssein der drei Gelehrten, vielleicht waren es auch mehr, spielt keine Rolle, diesen drei Gelehrten, und wir wollen anhand von ihrem Unterwegssein Rückschlüsse auch für unser Leben, für unser Unterwegssein ziehen. Sie sind unterwegs und folgen dem Stern, das leitende Licht. Und daneben wollen wir aber eine Parallelgeschichte betrachten eines Mannes, der zu einer anderen Zeit, in einem ganz anderen Kontext und mit einer ganz anderen Motivation ebenfalls unterwegs war. Und diese beiden Geschichten sollen uns dann in Reflexionen auch zum Nachdenken anregen. Und so machen wir dreimal einen Halt auf diesem Unterwegssein und beginnen gleich mit dem ersten Halt, eben Unterwegssein. Dazu lese ich noch einmal den Vers 2, wie er eingeblendet ist, vor. Die drei Gelehrten kommen, die haben eine weite, weite Reise hinter sich und kommen jetzt nach Jerusalem, weil sie denken, naja, der König, der wird ja wohl in der Hauptstadt anzutreffen sein. Und wo in der Hauptstadt? Ja, wohl im Königspalast. Also gehen sie zu Herodes und sie fragen, Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Da haben also diese drei Gelehrten vermutlich, wie schon so oft in ihrem Leben, in den Himmel geguckt und haben Sterne beobachtet. Und irgend plötzlich sehen sie eine Veränderung. Da ist etwas, das leuchtet ganz anders. Was ist das? Und sie beraten sich, sie schauen sich gemeinsam diesen Stern an und sie merken, da ist etwas Besonderes. Und sie machen sich auf den Weg. Etwas zu wissen, etwas zu sehen, das ist ja das eine. Wunderschön. Wenn wir uns aber dann nicht aufmachen, dann bleibt es einfach eine nette Beobachtung. Die drei Gelehrten wollen das nicht, sondern sie machen sich auf einen Weg. Die wissen nicht, wie lange dieser Weg wird, wohin sie dieser Stern, dieses Leuchten führt. Das wissen sie nicht. Sie wissen auch nicht, was es sie kosten wird. Aber sie machen es. Sie planen ihre Reise und sie machen sich auf den Weg. Dazu muss man sich mal überlegen, wenn sie jetzt von Babylonien gekommen sind, was die meisten vermuten, von Persien, dann sind das über 1000 Kilometer. Das ist von Bern nach Berlin, sind etwa 960 Kilometer, also etwas mehr als Bern-Berlin, haben die einfach mal so geplant, zu Fuß. Das macht man ja nicht einfach mal so nach dem Feierabend, na, gehen wir mal kurz den Stern gucken. Nein, das ist eine lange Vorbereitung. Die haben eine Karawane organisiert, Tiere organisiert, Proviant mitgenommen, Kleider, Wechselkleider. Die haben sich überlegt, geht das, wird das kalt, müssen wir schwimmen, gibt es irgendwelche Dinge, die wir noch mitnehmen sollten, Schweizer Taschenmesser mit eingepackt. Also die haben sich Gedanken gemacht. Und dann sind die wochenlang, einige sprechen von mehreren Monaten, unterwegs. Und die wissen nicht, wohin das eigentlich führt. Sie wissen nicht, wann es endet. Was haben die eigentlich davon? Das waren ja Gelehrte, die hatten ja wahrscheinlich irgendeinen Lehrstuhl an der Universität dort und hatten ein Leben, eine Familie, die hatten Verpflichtungen, Vereinsleben. Und jetzt machen die sich auf den Weg und die wissen nicht einmal, wohin genau, wozu überhaupt. Doch, das wissen sie. Das Wozu wissen sie. Und das lesen wir eben im Text. Die erwarten nichts weniger, als den König der Juden zu sehen. Davon sind sie überzeugt. Ihre Motivation, den König der Juden, das lohnt sich. Dafür setzen wir uns in Bewegung und machen uns auf eine Reise. Sie haben eine tiefe Glaubensüberzeugung. Es lohnt sich, den König der Juden zu besuchen und ihn anzubeten. Das ist ihre großartige Motivation. Sie haben unterwegs nichts außer einen Stern als Reisebegleiter und als Reiseführer. Das Licht, das leitende Licht. Jetzt verlassen wir diese drei Gelehrten und schauen uns eine Parallelgeschichte an. Die Parallelgeschichte handelt von diesem Mann. Nun, den erkennt ihr nicht, aber vielleicht erratet ihr es. Der Mann heißt Naaman. Das ist ein Mann, der hat viel früher gelebt in Syrien und er war ein sogenannter VIP, ein Kriegsheld. Er war bekannt. Er war angesehen, er war mächtig und er war erfolgreich. Wenn der was sagte, dann gehorchten die Soldaten. Er war ein großer Kriegsmann. Aber er war aussätzig. Das war sein großes, großes Problem. Er hatte Aussatz. Und nun suchte er Hoffnung für seine Situation, für seine Gesundheit. Gibt es Hoffnung? Ich kann mir vorstellen, steht aber so nicht in der Bibel, dass dieser Naaman so sämtliche Ärzte, so sämtliche Therapien durchgemacht hat, die Syrien ihm anbieten konnte. Der war von dem Arzt zu jenem geschickt worden und dann noch das versucht und jenes, diese Kur und diese Therapie, diese Bäder. Und ich denke mir, die Verzweiflung war groß, als einfach nichts nützte. Und dann spricht die Magd, die er sich auf einem Feldzug geholt hat und die in seinem Haus dient, die Magd sagt ihm, geh doch zu den Propheten in unserem Land, in Judäa, also in Samaria, zu Elisa, und der kann dir helfen. Und auf dieses Wort hin, mehr hat er nicht als das Wort einer Magd, macht sich dieser Naaman auf. Auch er, genau gleich wie die drei Gelehrten, weiß nicht, was diese Reise bringt. Er weiß auch nicht, wie lang sie geht und ob es dann wirklich so ist, wie er sich das vorstellt. Und auch er bereitet sich vor. Auch er stellt eine Karawane zusammen. Er nimmt 340 Kilogramm Silber mit. Als Belohnung, wenn er dann geheilt würde. 70 Kilo Gold nimmt er mit. Und 10 Wechselkleider. Darauf könnte man schon fast verzichten, wenn man 70 Kilo Gold hört. Und 340 Kilogramm Silber. Also eine lange Karawane. Er beginnt zu reiten. Er macht sich auf den Weg. Er ist unterwegs und sucht Hoffnung. Und so möchte ich jetzt dich ansprechen. Was treibt dich an, unterwegs zu sein? Was ist deine Motivation? Die Psychologie sagt uns, der Mensch ist ein Sinnsucher. Wir suchen ständig nach Bedeutung und nach Sinn. Macht das Sinn, was ich tue, in der Arbeit, im Verein, irgendwo in der Familie? Macht es Sinn? Was treibt dich an? Welchen Sinn siehst du in deinem Berufsleben? Ist es Geldverdienst oder erfüllst du eine wichtige Pflicht? Was treibt eigentlich dein Unterwegssein an? Welches Lebensziel verfolgst du? Die Gelehrten wollten den König der Juden anbeten. Naaman wollte Hoffnung auf Heilung. Was ist dein Lebensziel? Was genau suchst du unterwegs? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Sinn gibst du dir? Überleg dir mal, was du antworten würdest. Wir haben keinen Stern und wir haben auch nicht das Wort einer Magd. Nein, wir haben Gottes Wort und der Heilige Geist, der uns leitet, führt. Und aus guten Gründen seid ihr heute Morgen hierhin geleitet worden. Und es wäre spannend zu hören, was erwartet ihr von heute Morgen? Eine tolle Show, dass es möglichst schnell vorbei ist? Oder erwartet ihr nichts weniger als eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus, der dich berührt und dich verändern möchte und heute da ist und an deine Herzenstür klopft? Das ist unser lohnendes Ziel, unterwegs zu sein. Auf dem Weg hin zu Jesus. Wir dürfen Teil sein seines Gedankens, Teil sein seiner großartigen Heilsgeschichte. Du an deinem Platz, in deinem Appartement, wo du wohnst, oder Haus, oder wo auch immer, Zeltplatz, ich weiß es nicht, wo immer du bist Teil eines großen Ganzen. Und ohne dich würde die Heilsgeschichte Gottes nicht vollständig sein. Du erfüllst einen guten Gedanken unseres kreativen Gottes. Du bist sinnvoll und wichtig. Wir kommen zum zweiten Punkt. Es wäre ja schön, wenn jetzt jede Reise einfach so von A nach B gehen würde. Wisst ihr, so im Divan liegend, die hin und her schaukelnd, und dann irgendwie kommt man ans Ziel. Aber jetzt kommt Irritation. Wie so oft. Und das erleben, so bleiben wir zuerst einmal wieder bei den drei Gelehrten, das erleben die auch. Kaum haben die dem damaligen König Herodes gesagt, dass sie hier sind und den kürzlich geborenen König der Juden anbeten wollen, lesen wir hier: Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Was? Die freuen sich nicht? Nein, die kommen in eine große Schwierigkeit. Bestürzung. Und dann will dieser Herodes alles wissen. Wo wird der König der Juden geboren? Was steht da in den alten Prophetenbüchern? Und die Gelehrten von Jerusalem und von Samaria, die gehen jetzt und schauen, von Jerusalem nur, und die gehen jetzt dem Herodes sagen, du, das steht ganz deutlich geschrieben, in Bethlehem wird der König der Juden, der Messias, geboren werden. In Bethlehem. Er sagt das den drei Gelehrten. Und ich denke mir, die drei Gelehrten mit einer 1000 Kilometer Reise im Rücken, die fragen sich, lieber Herodes, ja, willst du nicht mitkommen? Hey, der König der Juden, wir sind jetzt 1000 Kilometer gereist. Und dieser König, dieser Herodes lehnt ab. Er weiß um Jesus, er weiß, dass er in Bethlehem geboren wird. Und trotzdem macht er sich nicht auf. Ja, wir können Bibelverse lesen. Wir können über Gott Dinge wissen und über ihn auch diskutieren. Wenn wir uns aber nicht aufmachen zu ihm und die Beziehung zu Jesus Christus suchen und uns von ihm finden lassen, so dass er sich von uns finden lässt, dann ist es einfach Wissen, Theorie, Theologie. Und das ist spannend, aber wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet, einfach Wissen. Ich hoffe fest, dass die Bibel nicht einfach Wissen ist für dich und die Adventsgeschichte nicht einfach eine schöne Geschichte ist, sondern dass sie deine Reise beschreibt und du unterwegs bist. Herodes und Jerusalem machen sich nicht auf den Weg, obschon sie es wissen. Aber die drei Gelehrten lassen sich von dieser Irritation nicht ablenken, sondern sie gehen weiter den letzten Teil ihrer Reise auf nach Bethlehem. Vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht bei allen auf freudiges Aufnehmen stößt. Es gibt Menschen, die nicken und sagen, habe ich schon gehört, ja, ja, dieser Jesus, ach ja, schön, wenn du den brauchst, schön, wenn es dir gut tut. Nein, ich mache mich nicht auf. Oh nein, für mich, ich habe mein Leben selber in der Kontrolle, ich habe es im Griff. Nein, brauche ich nicht. Vielleicht ist euch das auch schon begegnet. Schade. Schade, dieser Herodes, er sucht nicht Jesus, er sucht die Festigung seiner Macht. Und da ist Jesus seine Bedrohung. Er will Kontrolle. Und Jesus sagt, ich habe sie. Aber ich will sie selber. Ich will mir meine Macht selber bewahren. Und ja, ich weiß nicht, ob du gerne Kontrolle hast über dein Leben. Ich eigentlich schon. Sehr. Also wenn ich nicht die Kontrolle habe, verliere ich ein bisschen die Kontrolle. Und dann auch, so mein Gegründetsein in Jesus. Letzten Sonntag wir haben um 10 Uhr Predigt, um 8:30 hat mir der Worship-Leiter angerufen, wir sind alle krank. Oh, und jetzt hast du einen Plan B? Nein, wir liegen im Bett, wir können nichts organisieren. Ah, nett zu wissen. Und dann ist man irritiert und ein bisschen herausgefordert. Und irgendwann, plötzlich, leider viel zu spät, erinnere ich mich wieder, nachdem ich zuerst in eine Irritation falle, erinnere ich mich wieder, Mensch, die Hauptsache ist ja da. Jesus, Lobpreis, der Redner, das Kinderprogramm, all das ist wichtig und gut, aber die Hauptsache ist doch Jesus und der ist ganz sicher dabei. Also die Hauptsache ist schon mal geregelt. Jürg, du darfst dich beruhigen. Und dann hat die Irritation auch wieder etwas verloren an ihrer hektischen Dringlichkeit. Und die Irritation erlebt auch unsere Parallelgeschichte mit Naaman. Dieser wichtige Mann, dieser mächtige Mann, dieser verzweifelte Mann, der macht die Reise und endlich kommt er zu dem Propheten. Doch der Prophet erhebt sich nicht einmal aus seinem Stuhl. Der schickt einfach einen Diener vor die Tür und lässt dem großen, wichtigen Mann einfach so ausrichten, naja, schön bist du da, geh mal dort in den Jordan und bade dich siebenmal, tauche dich siebenmal in diesen Jordan unter. So, bitteschön, ich bin Naaman, ich bin ein Kriegsheld. Kannst du mal den Chef holen? Ich spreche nur auf Chefetage. Also bitteschön. Der war sich doch einen anderen Umgang gewöhnt. Und jetzt wird er hier so einfach abgefertigt von einer siebtes Vorbürokraft wird er da einfach weggewiesen. Was fällt hier ein, denkt er. Und er ist bestürzt und er ist irritiert. Wir lesen so spannend, ich hatte gedacht, schreibt die Bibel, was Naaman gedacht hat. Ich hätte gedacht, er würde, dieser Elisa, würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Der dachte an einen Zaubertrick. Der wollte ein Spektakel. Der wollte ein Ritual. Ein bisschen Weihrauch. Und dann sanfte Musik. Und dann Kieselsteine, die man auflegt und irgendetwas duftet fein und so weiter. Der wollte, dass man das irgendwie pflegt. Doch nicht einfach siebenmal untertauchen. Doch statt eines eindrücklichen Rituals bekommt er einfach den Hinweis, mach dich auf und geh in den Jordan, siebenmal eintauchen. Und auch dieser Naaman, trotz Irritation, macht es. Sei es jetzt aus Verzweiflung, sei es, weil er irgendwie spürt, naja, vielleicht ist was dran. Ich weiß es nicht, spielt auch letztlich nicht so eine entscheidende Rolle. Aber er macht's, er tut es. Die Irritation hindert ihn nicht, den Weg ganz zu gehen und er geht an den Jordan runter. Bei ihm ist die Irritation seine falsche Vorstellung. Er dachte sich, so müsste es gehen, Und dann kam es ganz anders. Ah, das kennen wir doch alle. Als wir Christ wurden, dachten wir so, jetzt wird alles gut und der Herr nimmt alle meine Probleme, löst er mir und ich bin jetzt ein befreites Kind. Später wussten wir, dass das so nicht ist. Dann dachten wir vielleicht, wenn ich für jemanden bete, dann verändert sich dessen Leben radikal und er wird geheilt und fällt um vor Freude. Und dann noch später wussten wir, dass das auch nicht immer so eintrifft. Und wir werden ihm immer wieder in jeder Irritation auf den Herrn geworfen. Er tut's. Er hat's unter Kontrolle. Er weiß es. Und meine Vorstellung, was ist das schon? Aber diese loszulassen, das braucht manchmal, bei mir wenigstens, einen gewissen Prozess. Und wie gehst du eigentlich um? Jetzt kommt wieder die Reflexion, die Frage an dich. Wie gehst du um in deinem Unterwegssein, wenn eine Irritation kommt? Eine Diagnose? Eine Einschränkung, die du so gar nicht dir vorgestellt hast? Etwa mit 35 Jahren, ich war jung, ich war Lehrer, ich war eitel, kamen plötzlich so weiße Flecken auf der Hand. Vitiligo nennt sich das. Ist nicht ansteckend, ist auch nicht schlimm, ich werde auch nicht daran sterben, habe ich mir sagen lassen. Naja, aber es kommt. Es sieht nicht sehr schön aus. Die Schüler fragen, Herr Stucki, was ist das da in Ihrer Hand? Und dann muss man plötzlich so Irritation. Man betet mal, Herr, du weißt es, du könntest es, wäre mir noch recht. Und es geschieht dann nicht. Und dann hat man plötzlich so eine Schramme im Selbstbewusstsein. Und irgendeinmal merkt man, ah Herr, du weißt es. Sollte mir das nicht genügen? Irgendwie vertraue ich darauf, Herr, ich weiß nicht genau warum, aber da hast du auch gute Absichten damit. Eitelkeit hat es mir wenigstens schon sehr viel genommen. Na, also ist doch gut. Der Herr weiß es. Was erwartest du auf deiner Reise von Gott, von Jesus Christus? Die Botschaft von Jesus Christus ist ungeschminkt. Das war ein Ärgernis damals und es ist ein Ärgernis heute. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Nichtjuden, also die Griechen, die suchen Weisheit. Sie alle suchen Spektakel. Sie suchen nach ihren Vorstellungen. Und Paulus sagt, wir aber verkündigen schlicht und einfach eine Person, Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Nichts weniger und nichts mehr. Jesus Christus ist unsere Botschaft. Er ist der versprochene Heiland. Denn euch ist heute große Freude widerfahren. Der Retter ist geboren. Und so kommen wir zum dritten Halt. Wieder sind wir bei den Gelehrten. Sie kommen in den Stall. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Endlich am Ziel. Und sie gehen in diesen Stall hinein und sie finden das Kind, die Mutter Maria. Und sie werfen sich nieder und erweisen diesem Kind die Ehre. Dann holen sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legen sie vor das Kind. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die Freude ist da, am Ziel. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und sein Name ist wunderbar, Wunderrat. Er ist unser Leben, Jesus Christus. Ja, dafür lohnt sich das Unterwegssein, heute und morgen und solange es geht, ihm entgegen. Immer mehr. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns, lese ich in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Dieser Jesus ist da. Voller Gnade und voller Wahrheit. Und diese drei Gelehrten, die freuen sich, sie beugen sich vor diesem Kind. Sie geben ihm die Geschenke, die sie mitgenommen haben, mit. Sie legen sie hin und sie dienen ihm mit Anbetung. Freude, das führt zum Dienst. Herr, da bin ich, was darf ich für dich tun? Und dann legen wir Gott unsere leeren Hände hin und lassen sie uns füllen von ihm. Und er wird uns in den Dienst nehmen und uns den Dienst segnen. Diese Freude erlebt auch in der Parallelgeschichte der mächtige Naaman. Wahrscheinlich eher widerwillig und etwas skeptisch hat er sich nun tatsächlich 7-mal in den Jordan getaucht und in dem Moment, als er das 7. Mal aus dem Wasser kommt, ist er geheilt, vollständig, total wiederhergestellt. Und er freut sich. Nur, er freut sich nicht nur über seine körperliche Heilung. Er sagt, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. 2. Könige 5, 15. Er hat durch seine Heilung etwas gelernt. Es gibt jemanden, der mein Leben in der Kontrolle hat. Alles unter Kontrolle, auch in meinem Kranksein, auch in meiner Diagnose, in meiner Irritation. Dieser Gott der Juden, unser Gott, hat alles, alles in der Hand. Mein ganzes Leben und was noch kommt, er weiß es und er führt mich. Und er führt mich zielgenau hin zum Sohn. Und dann gibt dieser Naaman diese 340 Kilogramm Silber, 70 Kilogramm Gold und die 10 Wechselkleider. Als Dankeschön, nimm das Ganze da, es ist mir nichts mehr. Ich will dich beschenken, weil mir ist Gnade widerfahren. Die Freude, die sprudelt aus dem Handeln der drei Gelehrten, die sprudelt aus dem Handeln von diesem Mann Naaman. Sprudelt sie auch bei dir an Weihnachten, wenn du dir die erste Kerze anzündest und weißt, Jesus ist gekommen und ich habe Freude in ihm entdeckt. Und so wollen wir schließen mit diesem Psalmwort. Jauchzt dem Herrn, alle Welt dient dem Herrn mit Freuden, da ist sie die Freude. Kommt mit Jubel zu ihm. Da ist das Unterwegssein. Mach dich auf zu Jesus Christus. Die Freude der Weisen führte in die Anbetung. Die Freude Naamans führte in den Dank. Die Freude der Magd führte zur Heilung von Naaman. Deine Freude verändert deine Umgebung. Vielleicht setzt sie Menschen in Bewegung auf Jesus zu. Deine Freude an Jesus ist ein Unterschied. Wenn du in die Migros gehst, ins Coop gehst, wo auch immer du hingehst und diese Freude mitnimmst, wird sie deine Umgebung verändern und Menschen in Bewegung setzen. Von dieser Magd wissen wir sonst nichts. Aber wir wissen, dass sie etwas ganz Entscheidendes getan hat. Sie hat sich gefreut und dann hat sie das mitgeteilt. Das darfst du auch heute an dem ersten Advent, wenn wir über dieses leitende Licht sprechen. Du, deine Freude ist so wichtig und verändert. Ich wünsche uns allen diese Freude und dass sie doch noch so viele Herzen erreichen und bewegen möge. Amen.